vom Heft Nummer 5, von der vertieften Jüngerschaft, das heißt vom dritten Jahr, das Heft Nummer 1, nein, Heft Nummer 5 ist das erste vom dritten Jahr. Vertiefte Jüngerschaft, Lektion Nummer 3. Lektion Nummer 3, Zustand der Toten und die Auferstehungen. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden, und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Johannes 5, 28 bis 29. Gut, das sind viele, viele Themen, die hier zusammenhängen. Zustand der Toten, ganz wichtig, Auferstehungen. Wir fangen mal an mit Unsterblichkeit. Wer möchte nicht unsterblich sein? Das war so der Traum, ne, als wir Teenager waren, ne, und uns die Filme geschaut haben von Superman und von den ganzen, ne? Ne? Und interessanterweise habe ich hier geschrieben, genau das, alle Menschen sind unsterblich. Alle wollen unsterblich sein, aber wissen gar nicht, dass sie in der Tat unsterblich sind. Ja, alle Menschen werden auferstehen. Das heißt, die Seelen der Menschen, die leben weiter. Und deswegen, ne, fragt man sich, ja, und das mit dem ewigen Leben. Jesus hat doch gesagt, wer an mich glaubt, werde ich ihm das ewige Leben geben. Ne? Da müssen wir schon hier eine Unterscheidung machen. Unsterblichkeit ist eine Sache, ewiges Leben ist eine andere Sache. Klingt, ne, als wäre es das Gleiche, aber das sind zwei verschiedene Sachen. Überschrift, Sterblichkeit und Unsterblichkeit. Ja, wir sind biologisch sterblich, logisch, ne? Wir wissen, was der Tod ist, wenn man so redet, ja, sterben und so weiter. Aber das, was man Tod nennt, das ist nur ja das Ende der biologischen Funktionen des Körpers. Das, ne, ist der Tod, was die, so die Menschen Tod nennen, biologische Funktionen des Körpers. Aber wir stehen nicht nur aus biologischen Funktionen, sondern wir haben auch, ne, Seele, Geist und so weiter. Die Seele wird nicht erlöschen, sondern weiterleben. Deswegen habe ich schon, ne, mehrmals gesagt, der Tod ist eigentlich kein Tod, sondern nur eine, ja, Passage zur anderen Seite. Man geht zur anderen Seite. Ne? Ich sage mal so, um das zu verbildlichen, ne? Logischerweise ist das nicht so ganz so. Ja? Die Menschen gehen irgendwo hin. Werden wir gleich betrachten. Das heißt, alle Menschen sind unsterblich. Die Seele der Menschen geht zu einem anderen Ort oder zu einem geistlichen Ort. Jeder Mensch existiert für immer. Ja? Nicht seit immer, aber für immer. Jesus, Gott, existieren seit immer und für immer. Aber wir werden für immer existieren. Das heißt, im Grunde sind wir auch zumindest zur Hälfte ewig, ne? Von jetzt ab. Das heißt, von unserer Entstehung, von unserer Geburt ab, sind wir ewig. Die Bibel benutzt manchmal so ein Wort, und das heißt, ne, die Entschlafene, was wir vorher hier benutzt haben, dieses Wort Entschlafene, scheinbar irgendwas zu tun mit Schlafen. Und deswegen haben einige Leute jetzt diese Theologie, dieses Dogma oder diese Idee aufgestellt, dass Menschen schlafen, wenn sie tot sind. Aber das ist ganz falsch. Ganz falsch. Warum sagt dann die Bibel Entschlafene, wenn sie nicht schlafen? Weil es würde so ein bisschen pietätlos klingen, wenn man sagen würde, ja, die Leute, die jetzt unsere Geschwister, die ins Gras gebissen haben, ne? Das wäre so ein bisschen, ne, unsere Geschwister, die, ne, wie sagt man so, ne, in der Umgangssprache, ne, den kürzeren gezogen haben, ne, das heißt, ne, das wäre so ein bisschen pietätlos, und deswegen sagt Paulus, ne, die entschlafen, ne, aber das ist nur so ein Euphemismus, ne, Euphemismus bedeutet, durch die Blumen reden, durch die Blumen reden. Das heißt, ne, um jetzt nicht so krass zu sein. Aber niemand schlaft. Wer gestorben ist, der schläft überhaupt nicht mehr. Ne? Er braucht nicht mehr schlafen. Sie sind beim vollen Bewusstsein. Wir brauchen nur Schlaf wegen unser Körper, weil unser Körper sich erholen muss. Aber unsere Seele, ne, die muss sich nicht erholen. Ewiges Leben und ewiger Tod. Jetzt kommen wir zum das andere Wort. Jetzt habe ich Sterblichkeit und Unsterblichkeit. Das habt ihr verstanden. Sterblichkeit, biologisch. Unsterblichkeit, die Seele. Jetzt ewiges Leben und ewiger Tod. Völlige andere Geschichte. Andere Bedeutung. Diese Worte, ihr müsst es wirklich das hier merken, was ich jetzt erklären werde. Dass in der Bibel wird das Wort ewiges Leben etwas anders ausgelegt. Ausgelegt ist nicht das richtige Wort. Jesus sagt, wer mich glaubt, hat das ewige Leben. Was meint er damit? Nicht, dass wir unsterblich sind. Das habe ich schon erklärt. Alle sind unsterblich. Aber er meint damit, dass wir verbunden sind mit Gott. Gott hat gesagt zu Adam und Eva, am Tag, wo ihr diese Frucht isst, werdet ihr sterben. Aber sie sind nicht gestorben. Ne? Was ist dann falsch? Falsch ist, dass wir nicht verstehen, was Gott mit Leben und Tod meint. Wenn Gott das Wort Leben im Mund nimmt, wenn Jesus das Wort Leben in den Mund nimmt, meint er die Verbindung mit Gott. Das ist für ihn Leben. Zum Beispiel dieser bekannte Vers, lass die Toten ihre Toten begraben. Ne? Sehr bekannter Vers. Was meint er damit? Lass die Menschen, die keine Verbindung mit Gott, sich um die Toten kümmern. Und wer Jesus folgt, der soll sich den geistlichen Sachen widmen und so weiter. Ewiges Leben, ne, bedeutet nicht Leben für immer, sondern bedeutet Gemeinschaft mit Gott, die niemals aufhört, unendlich bei ihm zu sein und folglich unendliche Freude genießen. Wer zusammen mit Gott ist, der hat auch Freude, er hat Vergebung, er hat Liebe, er hat Fülle, er hat Sinn fürs Leben, er hat Segen und so weiter. Das heißt, dieses ewige Leben bedeutet vielmehr die ewige Freude. Und umgekehrt, die andere Seite der Münze, ewiger Tod, ist ein Wort, was quasi unlogisch klingt zunächst einmal, weil ewig ist eine Sache, die nie endet und Tod ist das Ende. Das heißt, ewiger Tod im Grunde unlogisches Wort, aber es bedeutet für immer getrennt von Gott sein. Und das heißt, nicht die Freude haben, nicht die Fülle haben, nicht den Sinn haben und die ganzen Sachen. Das heißt, Leiden, Qualen und so weiter. Das ist der ewige Tod. Die Menschen, die den ewigen Tod bekommen, die sind nicht erlöscht. Viele denken, ja, die werden erlöscht. Nein, nicht Erlöschung. Viele denken, gestorben, das ist das Ende, man existiert nicht mehr. Alles vorbei, alles weg, wie die Tiere. Nein. Sowas gibt es nicht. Erlöschung gibt es nicht. Ewiger Tod bedeutet in der Bibel unendliche Trennung von Gott. Das heißt, für immer in einem Ort sein, wo Gott sich nicht befindet. Ganz schwer, weil wo befindet sich denn Gott nicht? Weil er ist allgegenwärtig. Aber er hat schon zwei Plätze geschaffen, wo er nicht ist. Ja, warum wohl? Warum hat er das gemacht? Weil er auch die Menschen respektiert. Weil die Menschen sagen, Gott, wir wollen dich nicht, wir lieben dich nicht, wir hassen dich. Ne? Und Gott respektiert das und sagt, okay, dann habe ich einen Ort geschaffen, wo ich dann nicht bin und da dürft ihr die Ewigkeit verbringen. Lass uns diesen Vers noch lesen. Andreas, würdest du hier lesen, bitte? Ja.
Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes Kapitel 3, Vers 36.
Ganz klar, wenn wir diesen Vers lesen, als ungläubige Menschen, würden wir das vielleicht so verstehen. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Das heißt, er wird für immer weiter existieren. Aber dann wäre die Folge, wer aber dem Sohn nicht glaubt, dann wird er aufhören zu existieren. Aber nein, da steht es, er wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und das ist das Gegenteil vom ewiges Leben. Ewiges Leben und das Gegenteil, Zorn Gottes bleibt auf ihm, ne, und nicht gelöscht werden. Nein. Ja, hier diesen Vers, was ich vorher genannt habe, ne? Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Ganz klar. Die Menschen, die Gott nicht haben, werden Tote genannt. Das heißt, diese Menschen, ne, auch denen der Zorn Gottes ist, Menschen, die nicht Jesus glauben wollen. Gut, das ist, ne, ein einfach zu erklären, diese Wörter. Ewiges Leben, ewiger Tod, Sterblichkeit, Unsterblichkeit, dass ihr das versteht. Ja, hoffentlich habt ihr das verstanden. Nachher bei den Aufgaben können wir noch mal nachhaken, ob ihr das wirklich verstanden habt. Jetzt zur nächsten Überschrift. Wo befinden sich die Verstorbenen? Auch so eine Sache, die ein bisschen kompliziert ist, aber ich hoffe, ich kann das euch erklären. Die Gottlosen. Ich versuche das zusammenzufassen und sagen, bevor Jesus auferstanden ist, gab es nur einen einzigen Ort, wo alle, die gestorben sind, dahin gegangen sind. Das heißt, die Seelen, ne? Die Körper, ne? Sind erst einmal weg. Nur die Seelen. Die Seelen sind dahin gegangen und dieser Ort heißt Totenreich. Auf Hebräisch Sheol, Totenreich. Und im Neuen Testament wird dieses Wort Sheol übersetzt mit Hades. Und Hades ist das Totenreich. Total wichtiges Wort, solltet ihr euch merken. Totenreich. Und im Alten Testament gingen dorthin sowohl die Gerechte als die Ungerechten. Aber, ne, und wo liegt das? Das Alte Testament, das, ne, wenn immer es beschreibt, wie Leute dahin gegangen sind, benutzt er das Wort unten. Sie sind da darunter gegangen. Darunter gegangen. Das heißt unten. Ich weiß nicht, ob jetzt hier unter der Erde ein Ort ist oder ob es jetzt nur im übertragenen Sinn ist. Ja, weil die Seelen, ne, für die Seelen ist, denke ich mal, dass es oben und unten vielleicht nicht existiert. Ich weiß nicht, ne?
Aber das ist doch die Stelle in einem der Bücher Moses, wo einer, der gegen Mose ausgesagt hat, der wurde dann direkt mit seinem ganzen Haus
sehr interessant
in die Hölle dann.
Genau, die Erde hat sich aufgemacht und ja, die sind direkt ins Totenreich, ne? Von der Oberfläche direkt darunter, ne? Ja, interessant, sehr wichtig. Und damals war es so, alle Leute gingen dahin, aber es war zweigeteilt. Das heißt, die Gerechten, die sind zu einer Seite gegangen und die Ungerechten, das heißt die Ungläubigen oder die Bösen, sind zur anderen Seite gegangen. Und diese erste Seite, wo die Guten sind, hat Jesus genannt Abrahams Schoß. Abrahams Schoß. Ja, das heißt, Lazarus war in Abrahams Schoß. Das heißt nicht, dass jetzt Abraham 10.000 Leute auf dem Schoß hat, aber nur der Name des Ortes, ne, ist so. Ne? Und die Ungerechten gingen zu die andere Abteilung, die heißt Ort der Qualen, hat Jesus sie so genannt, Ort der Qualen. Niemand kann da raus. Es ist ein Gefängnis, wessen Schlüssel sich jetzt bei Jesus befinden. Offenbarung 1,8. Und nicht nur Offenbarung 1,8, es gibt noch in 1. Petrus, wenn ich jetzt nicht falsch lege, auch so einen Text, ne, wo steht, dass Jesus zum Reich der Toten, zum Totenreich, ne, gegangen ist und so weiter. Deswegen, logischerweise, wenn niemand dem Hades entfliehen kann, das heißt ins Totenreich, bedeutet es logischerweise, dass es sowas wie wandelnde Seelen von Verstorbenen sowas nicht gibt. Logischerweise. Ja. Es gibt Leute, die an sowas glauben, dass die Seele der Verstorbenen auf die Erde wandeln oder sowas. Nee, das, sowas gibt es nicht. Ja. Nur der Teufel und seine Engel sind noch frei. Deswegen, wenn irgendjemand jetzt irgendwas gespürt, gesehen hat, etc., ein Geist oder so, dann war es nicht eine Seele, eine verstorbene Person, sondern Satan oder ein Dämon oder sowas. Ne? Wenn jetzt jemand besessen wird oder so, oder wenn ein Geist jetzt in einer spiritistischen Seance oder so, ne, erscheint, dann ist es ein böser Geist, das heißt ein gefallener Engel. Okay. Merkt euch das. Jetzt werde ich das langsam auseinanderbringen. Jetzt das Wort Hölle. Ja, Hölle ist eigentlich der Feuersee. Feuersee. Vorbereitet für Satan und seine Engel. Aber heute befindet sich noch niemand dort. Das Wort Hölle wird nicht immer einheitlich benutzt. Meistens als Synonym für Feuersee, aber auch manchmal für Totenreich. Ihr merkt schon, da sind zwei verschiedene Orte. Totenreich, da sind alle Seelen. Das heißt, nicht alle, werde ich gleich erklären. Die Seelen gehen dorthin von den Menschen, die nicht glauben. Und es gibt auch der Feuersee, der gibt es schon, aber niemand ist da drin. Niemand ist da drin. Das sind für den Satan und so und auch für die Bösen. Und manchmal benutzt das Neue Testament oder die Übersetzer vom Neuen Testament benutzen das Wort Hölle, wenn sie das Totenreich meinen. Aber das ist nicht richtig, denke ich, in meiner Meinung. In meiner Meinung, so wie ich mir das ausmale, bedeutet Hölle das Feuer, der Feuersee, ja? Und nicht der Totenreich. Totenreich ist sehr schlimm, aber Feuersee, das ist die Hölle. Ja? Jetzt in allen Sinnen übertragen und nicht übertragen und alles Mögliche. Ne? Der Feuersee, warum heißt es so?
Aber
ne?
In Offenbarung wird auch gesagt, dass die Hölle in den Feuersee.
Siehst du? Genau dieser Fall. Das heißt, der Totenreich wird in dem Feuersee geworfen. Das heißt, in diesem Fall wird das Wort Totenreich, das ist Hades, Hades, das griechische Wort, wird übersetzt als Hölle. Und das ist falsch. Das Richtige wäre Totenreich. Das Totenreich wird in den Feuersee geworfen. Und deswegen sage ich mal diese Empfehlung aus. Bitte benutzt das Wort Hölle nicht und versucht hier zu sagen Totenreich oder Feuersee. Das ist mehr objektiv. Das sagt wirklich aus, was man dann wirklich meint in diesem Moment. Ja, weil ich weiß, dass das durcheinander macht. Weil in meinem Kopf ist Hölle des Feuersee. Aber als ich dann verschiedene Stelle, wie diese zum Beispiel, jetzt gelesen habe und so, habe ich gemerkt, dass die Übersetzer das auch für Totenreich benutzt haben. Die Gottlose bleiben im Totenreich, das heißt im Hades bis zum Endgericht, wenn sie auch verstehen werden. Ja, warum wird dann der Totenreich in Feuersee geworfen? Weil dazwischen gibt es die Auferstehung. Das heißt, heute sind die Seelen der Menschen im Totenreich, das heißt der Ungläubigen im Totenreich. Und dann werden sie auch verstehen, werden sie Körper bekommen und werden im Feuersee geworfen. Das ist der Punkt. Aber wo sind dann die glaubenden Christen? Ja? Da kommt dieser kleine Punkt, was ich gesagt habe. Die Ungläubigen, Totenreich. Die Glaubenden, heute sind sie im Himmel. Heute. Ja, warum wohl? Warum? Früher nicht. Warum? Ja, Abraham musste im Totenreich bleiben. Warum musste Abraham, obwohl er der Vater der Glaubenden ist, warum musste er im Totenreich sein? Weil nach Gottes Gerechtigkeit muss die Sünde bestraft werden und auch Abraham war ein Sünder. Und nur nachdem Jesus auferstanden ist, das heißt nur nachdem er den Tod besiegt hat, und dann heißt es, er ist zum Totenreich runtergegangen. Und was hat er dort gemacht? Er hat diesen Bereich, das heißt diesen Abrahams Schoß, hat er genommen und hat es zum Himmel geschleppt. Deswegen ist heute Abraham im Himmel. Früher war er im Totenreich, nicht in der Hölle, Totenreich. Heute ist Abraham im Himmel mit allen, die in der Zeit vom Alten Testament geglaubt haben und auch alle, die sich heute bekehren und sterben, die gehen auch zum Himmel. Deswegen sagen, wenn wir sterben, gehen wir zum Himmel. Okay, das stimmt. Weil Jesus dieses Transfer gemacht hat. Ja, warum? Weil er musste zuerst mal sterben, um die Sünden zu bezahlen von Leuten wie jetzt Abraham. Weil Abraham hat an Gott geglaubt, aber seine Sünden waren nicht vergeben, sondern nur bedeckt. Weil das Opfer von Lämmern und Stiere vergibt keine Sünden, nur bedeckt nur die Sünde. Und nur dadurch, dass Jesus gestorben ist, hat das quasi jetzt dieser Opferungen Gültigkeit verliehen, sozusagen. Wie kann ich das sagen? Oder die Opfer, nicht die Opfern, aber der Glaube, die durch den Opfern gezeigt wurde, sozusagen. Ja. Und deswegen liegt jetzt dieser Ort nicht mehr unten. Und der heißt jetzt Paradies. Jesus hat gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Schoß Abraham oder Paradies. Zum Himmel, nach oben. Wir gehen nach oben. Der Himmel. Der Himmel. Was ist der Himmel? Logischerweise, ne? Himmel und Erde sind zwei verschiedene Sachen, jetzt, ne, wie man so sagt. Öl und Wasser oder ne, Wein und Wasser sozusagen. Wo Gott ist, wo kein Leid, Trauer und Schmerzen sind. Er ist, es ist real. Ich sage jetzt, würdest du lesen? Johannes 14, 2. Was? 23, Seite 23.
Ah, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Johannes 14, 2.
Ja. Es ist geräumig und wunderschön und es liegt ja oben. Die Bibel, immer wenn sie über den Himmel redet, sagt sie oben. Ne? Ich sage mal so, so sagt es die Bibel. Obwohl, ne, ich denke ja, der Himmel ist, könnte ich quasi sagen, überall, ich weiß nicht, ne? Weil Gott allgegenwärtig ist. Aber so wie ich das verstehe, hat Gott auch ein, bitte das jetzt nicht zu, zu einem Theologie aus Buch zu niederschreiben, ne? Aber ich sage mal so, Gott hat ein, so ein Zentrum seines Wesens sozusagen, wenn ich das in Worte aussprechen darf, ne? Und da ist dann der Himmel oder sein Thron. Gut, jetzt versuche ich das mal zusammenzufassen. Das Totenreich, es gab schon zur Zeit des Alten Testaments und hatte zwei Abteilungen. Abrahams Schoß, wo die Seelen der Glaubenden waren, und der Ort der Qual, wo die Seelen der Gottlosen sind. Verstehe, ich muss das 10-mal betonen, damit ihr das wirklich so ganz klar versteht. Punkt Nummer 2, der Himmel. Jesus hat den Abrahams Schoß aus dem Totenreich bei seiner Himmelfahrt mit ihren Insassen zum Himmel transportiert. Epheser 4, 8 bis 9 werden wir gleich lesen. Die Seelen der Glaubenden des Alten Testaments sind jetzt im Himmel mit den Seelen der Glaubenden Christen. Versteht ihr? Seelen, Seelen, Seelen. Bis jetzt geht es nur um Seelen. Betty, kannst du lesen?
Darum heißt es, es ist empor gestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, es ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anders, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde? Epheser 4, 8.
Hier merken wir, dass für den Apostel Paulus die Hölle, das heißt die Hölle, wie sie sieht ihr, da vermische ich selber schon die Sachen, der Totenreich unter der Erde ist. Unter der Erde. Ne? Das heißt, Jesus ist hinaufgestiegen, aber nachdem er hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde. Er hat Gefangene weggeführt. Das heißt, Abraham und seine Mitbewohner, die waren gefangen, wie gesagt. Ne? Totenreich ist ein Gefängnis. Die waren gefangen und was hat Jesus gemacht? Er hat diese Gefangene weggeführt. Weggeführt. Das heißt, als er hinaufgestiegen ist, hat sie weggeführt zum Himmel. Punkt Nummer 3, Feuersee. Dorthin werden Satan und seine Engel hineingeworfen, zusammen mit den Gottlosen, die jetzt auch einen Körper haben. Ihre Seelen werden bei ihrer Auferstehung vor dem Endgericht wieder einen Körper bekommen. Ganz wichtig, diese Details, dass wir das merken. Gut, jetzt anderes Thema, ne, Thema Wechsel quasi. Ja, Auferstehung, obwohl wir schon ein paar Mal das Wort Auferstehung benannt haben. Auferstehung, was ist Auferstehung? Ja, dass die Seelen einen Körper bekommen. Sowohl Gerechte wie Ungerechte, nur dass die jetzt die Ungerechten in einem anderen Zeitpunkt auferstehen werden als die Gerechte, aber das Prinzip ist das gleiche. Seelen bekommen ihren Körper wieder. Ich habe hier ein kleines Beispiel selbst ausgemalt, dass es euch vielleicht hilft. Wenn wir jetzt einen PC haben, über 10 Jahre oder so, wie mein zum Beispiel, ne, und dann ganz, ganz viele Daten haben, dann ein paar Terabytes oder viele, viele hunderte Gigabytes Daten haben und wir denken, ja, ich muss mir hier einen neuen PC besorgen, dieses ist schon so alt und so langsam und ist schon alles schon, ne, funktioniert nicht mehr richtig, da brauche ich so viele Minuten, bis er hochfährt und so weiter. Ich werde mir einen neuen kaufen. Was mache ich dann? Ich ziehe die ganzen Daten auf eine externe Festplatte und dann werfe ich den Computer weg im Müll. Lass ihn verschrotten. Dann gehe ich hin und kaufe einen nagelneuen Computer mit neueste Technologie, neueste Prozessor, neuesten alles mögliche, ganz viel RAM-Speicher und so weiter, alles mögliche. Und dann nehme ich diese externe Festplatte und ziehe die Daten wieder auf den PC und dann fahre ich ihn hoch und dann habe ich alles genau wie vorher. Alle meine Daten, meine Programme, alles mögliche ist da. Nur es ist jetzt 100-mal schneller, ne? Funktioniert viel besser, schöner, alles, ne? Und ich sage mal so ähnlich die Auferstehung. Das heißt, die Software ist die gleiche, nur die Hardware wird viel, viel besser. Das heißt, wir werden ewige Körper haben. Dann werden Sie so denken, ja, die Ungläubigen werden in Feuersee geworfen, ja, aber wenn sie jetzt Körper hätten wie unsere, dann werden sie in eine Minute wieder verbrannt. Ne? Aber nein, die werden ewige Körper auch haben, wie wir. Deswegen heißt es Auferstehung und nicht Wiederbelebung. Das heißt, Jesus hatte zum Beispiel den Lazarus auferstanden. Wenn man sagt so auferstanden. Jesus hat Lazarus auferstanden. Aber das war nicht eine Auferstehung, sondern eine Wiederbelebung. Lazarus ist dann wieder gestorben. Irgendwann, nach ein paar Jahren. Und Auferstehung ist nicht Wiederbelebung. Die Menschen, auch die Ungläubigen, die auferstehen, die werden für immer weiter existieren mit diesem Körper, was nie stirbt, nie mehr stirbt und viel stärker ist, viel herrlicher, ne? Und nach dem Vorbild von Jesus Christus, ne? Jesus Christus nach seiner Auferstehung, der hatte ein paar Eigenschaften, die so die Menschen nicht haben. Einige Eigenschaften waren gleich, zum Beispiel, er hat gesagt, rühre mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen. Das heißt, Jesus nach seiner Auferstehung hatte Fleisch und Knochen. Aber, und er hat auch gesagt, ja, gib mir hier Brot und Honig oder so, ne? Gib mir zu essen. Dann hat er gegessen. Das heißt, ein Geist kann nicht essen. Viele denken, nach der Auferstehung, dann sind wir wie Geister. Nein, er war kein Geist, aber er konnte trotzdem durch Wände, versteht ihr? Er hatte Körper, hatte Knochen, hatte und konnte essen, aber konnte durch Wände gehen. Und ein Pastor hat mal so einen kleinen Witz gesagt, ja, wenn er ein Geist wäre und jetzt Brot gegessen hätte, ne, im Moment, wo er durch die Wand geht, dann bleibt das Brot unterm Fußboden liegen. Ja. Ne? Das heißt, wir müssen schon merken, dass der auferstandene Körper, quasi wie gesagt, wie dieser PC, ne, der viel, viel ne, schneller und besser ist als der alte. Das heißt, wir werden Fähigkeiten haben, die wir heute nicht haben. Wie zum Beispiel hier, er konnte sich teletransportieren. Markus 16, Vers 7. Das heißt, er konnte sagen, geht nach Galiläa. Und dann hat er sich selbst nach Galiläa teletransportiert. Ja, Isaias weiß ganz genau, was das ist. Ne? Die Wissenschaftler, die tüfteln daran schon sehr lange. Ne? Aber Jesus konnte das schon vor 2000 Jahren sich teletransportieren. Er konnte erscheinen, ne? Das heißt, er erschien plötzlich unter ihnen, aber er konnte auch betastet werden und auch essen. Und man wird die Person wiedererkennen. Ne? Sehr interessant, sehr wichtig, dieses Detail. Ne? Als jetzt Maria Jesus gesehen hat, nachdem er auch verstanden war, hat sie erkannt. Jesus, ne? Seine Stimme erkannt. Das heißt, die Stimme war die gleiche, sie hat ihn erkannt. Nur der hatte diese Fähigkeiten, die wir nicht haben. Und noch dazu, ne, die Tatsache, dass er nie wieder stirbt.
Aber sie hat ihn ja nicht direkt erkannt.
Sie dachte ja, weil er sie gedacht,
Gärtner und dann
sagen wir so,
wurden ihr die Augen aufgetan.
Mental eingestellt, dass er tot war. Dann hat sie gerufen, im ersten Moment nicht erkannt, aber deswegen, weil sie, ne, in Gedanken, er ist gestorben und dann, ne, obwohl er sie gerufen hat, aber ist die, ne, der Groschen ist nicht direkt gefallen, deswegen. Wie viele Auferstehungen werden sein? Nicht nur eine, sondern hier die Gerechten werden in drei Phasen auferstehen. Drei Phasen. Die Ungerechten nur in einem bestimmten Zeitpunkt. 3000 Jahre später vor dem Endgericht. Das heißt, welche sind dann diese drei Phasen? Lass mal sehen. Johannes 5, 28 bis 29 hatten wir schon gelesen, ne? Ganz am Anfang. Auferstehung des Lebens, Auferstehung des Gerichts. Und die erste Auferstehung, die erste Phase war, als Jesus auferstanden ist. Da sind auch ein paar andere Leute auferstanden mit ihm. Die sind dann zum Himmel. Ne? Erste Phase. Die zweite Phase bei der Entrückung. Und die dritte Phase, nach dem tausendjährigen Reich, die Menschen, die beim tausendjährigen Reich gestorben sind. Die Christen, das heißt die Glaubenden. Christus und die glaubenden Christen auferstehen aus den Toten. Interessant hier diese Partikel, aus. Das heißt aus. Das heißt, die anderen bleiben noch weiterhin tot. Versteht? Ne? Wir werden aus den Toten auferstehen. Wenn wir sterben, bevor Jesus kommt, dann werden wir aus den Toten auferstehen. Das heißt, die anderen Toten bleiben tot. Ja? Was bedeutet, dass die anderen Toten, die Ungerechten, noch eine Zeit lang auf die Auferstehung warten müssen. Und die Gerechten werden in drei Gruppen auferstehen. Und wo 3. Mose 23, Kapitel 23, ein Bild dieser Auferstehung ist. Wo es steht über die Ernte, wie die Ernte funktioniert. Wenn da gibt's die ersten Früchte, dann musste eine Zeremonie gemacht werden. Und dann wurde geerntet und dann wurde noch eine Zeremonie gemacht. Und dann ganz am Ende gab es noch die Auslese und so weiter. Das waren quasi drei Phasen der Ernte. Und so im übertragenen Sinn ist eine Auferstehung ja eine Ernte. Ja? Und deswegen wird es ja hier als ein Bild, nicht eine Prophezeiung, aber ein Bild der Auferstehung. Die Erstlinge, ne, sind diese, die mit Jesus, als er auferstanden ist, auch auferstanden sind. Und dann kommt die zweite Gruppe und die wurde da in dieser Ernte immer so in Bündel, Gabe. Gabe ist ein Bündel von Weizen, Pflanzen, wie das heißt, ne? Und das symbolisiert die Auferstehung der, ich sag mal so, eine große Menge von Christen. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, und dann werden die, die schon gestorben sind, auferstehen. Und die, die noch leben, werden dann den neuen Körper bekommen. Er wird verwandelt. Dieser Lebendiger wird verwandelt im Neuen. Und es gibt die Ernte. Die Ernte, die Heiligung bei der Entrückung. Ich habe hier was vermischt. Dieser Bündel sind die Leute, die mit Jesus auferstanden sind. Gruppe Nummer 2. Die Ernte, die Heiligung bei der Entrückung. Alle Heilige seit Adam. Die Toten werden auferstehen und die lebende Heilige werden verwandelt. Ja, das heißt zum Beispiel jetzt Abraham. Er ist heute, ne, im Himmel. Seine Seele ist dort. Und bei der Entrückung, ne, kommt seine Seele hier zur Erde, bekommt einen neuen Körper und fährt wieder nach oben mit Jesus. Und wir, die hier sind, einfach verwandelt der Körper. Lass mal sehen, wen ist jetzt dran? Andreas wieder, ne?
Denn der Herr selbst, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Das ist das Römische 4,16.
Ja, und die dritte Gruppe, die Nachlese der Ernte, die Glaubende und Märtyrer der Zeit der großen Trübsal, die nach dem tausendjährigen Reich auferstehen werden. Ja, Trübsal. Das heißt, ja, weil, vorher habe ich gesagt, die bei dem tausendjähriges Reich sterben werden, aber im tausendjährigen Reich wird niemand sterben. Oder sehr wenige werden sterben. Oder keine Christen werden sterben. Weil nur die Menschen, die sündigen, die werden verflucht und dann wahrscheinlich dann sterben. Aber alle werden sehr lange leben. Das heißt, wer jetzt die Trübsal überlebt hat, der wird auch im tausendjähriges Reich überleben. Tausendjähriges Reich überleben. Und wer gestorben ist, getötet wurde bei der großen Trübsal, der wird Auferstehung nach dem tausendjährigen Reich. Alles vielleicht so ein bisschen kompliziert, aber wir haben noch 10 Lektionen vor uns. Und da wird es langsam immer klarer, diese ganzen Abschnitten, tausendjähriges Reich und Trübsal und so weiter, da wird es langsam immer klarer. Halleluja. Amen.